Nachdenkseiten. Die kritische Website. Der Oktoberfestanschlag in München 1980. Vom irren Einzeltäter und Schutz des Staatswohles. Von Wolf Wetzel. Verantwortlich Jens Berger. Der Terroranschlag auf das Oktoberfest in München 1980 liegt heute über 35 Jahre zurück. Aber die Art und Weise, wie dieser damals aufgeklärt wurde, kann einiges erhellen, was heute im Kontext der NSU-Terror- und Mordserie noch im Dunkeln verweilt. Gerade hat der Mitteldeutsche Rundfunk eine Pannenchronik zum NSU-Komplex veröffentlicht. Verfassungsschutz und NSU, eine Pannenchronik vom 12.05.2016, die überwiegend als einmalig bis bedauerlich qualifiziert wird. Wenn man zum Vergleich dazu die Pannenchronik zum Oktoberfestanschlag in München daneben legt, wird man verblüffende Parallelen feststellen. Akten, Asservate und Beweismittel verschwinden. V-Mann-Akten bleiben verschlossen, falsche Fährten werden gelegt, wichtige Spuren unterschlagen, die Aufklärungssabotage als Staatswohl ausgelobt. Der Terroranschlag auf das Oktoberfest in München ereignete sich am 26. September 1980. 13 Personen wurden ermordet, über 200 zum Teil schwer verletzt. Kurz und doch lang genug wurde dieser Anschlag der Roten Armee-Fraktion RAF zugeschrieben. Dann wurde daraus ein schrecklicher Anschlag eines verwirrten und unpolitischen Einzeltäters. Daran hielt man sich, auch ohne Fakten, denn diese machten einen neonazistischen Anschlag, der von mehreren Personen geplant und ausgeführt wurde, viel wahrscheinlicher als die Einzeltäter-These. Auch mehrere Versuche, eine Wiederaufnahme der Ermittlungen einzufordern, wurden abgewiesen. Die Weigerung, mehr als einen toten Täter finden zu wollen, dauerte über 30 Jahre. Ende 2014 erklärte die Generalbundesanwaltschaft, dass sie das Ermittlungsverfahren wieder aufnehmen werde. Zitat: Es gebe nun Hinweise, die auf bislang unbekannte Mitwisser hindeuten könnten, sagte Generalbundesanwalt Range. Zitat Ende, der Spiegel vom 11.12.2014. Das ist vor allem der unermüdlichen Arbeit des Opferanwaltes Werner Dietrich zu verdanken. Genau das, was Aufgabe der Ermittlungsbehörden wäre, hat er getan. Hinweisen und Zeugenaussagen zu folgen, die bis heute unter den Tisch fielen, die der Einzeltäter-These vehement widersprechen. Der Terroranschlag auf das Oktoberfest in München 1980. Der Wahlkampf zur Bundestagswahl 1980 läuft auf Hochtouren. Die maßgeblichen Parteien, die um die Macht ringen, stimmen ihre Wählerinnen und Wähler auf eine tragödienhafte Schicksalsentscheidung ein, ganz vorneweg CDU-CSU. Ihre Parole lautet nicht mehr und nicht weniger Freiheit statt Sozialismus. Das Gespenst des Kommunismus sollte wieder umgehen, ein Gespenst, mit dem man einen Weltkrieg begann und verlor. Ein Gespenst, das schon so verwirrt ist, dass es gar die SPD systemüberwindenden Vorstellungen verdächtigte. Nun galt es wieder einmal zusammenzustehen. Die Christlichen, die Nationalen, die Deutschen, die Vaterländischen, die Konservativen. Eine Einladung ganz nach rechts, mit mörderischen Folgen. Am 26. September 1980 explodierte im Herzen Bayerns auf dem Oktoberfest in München eine Bombe. Dieses Mal mit militärischem Sprengstoff am Zugang zur Wiesen in einem Mülleimer deponiert, mit dem klaren Kalkül, x-beliebige Besucher und Besucherinnen zu töten. Der Plan ging auf blutige Weise auf. 13 Menschen wurden ermordet, über 200 zum Teil schwer verletzt. Renate Martinez war Mitarbeiterin im Papierhandel. Sie hatte vor, auszuwandern und wollte mit einem Bummel über das Oktoberfest Abschied nehmen. Sie befand sich am Ausgang, als, Zitat, mich die Druckwelle von hinten traf, Fast gleichzeitig konnte ich den Feuerschein sehen. Ich bin geflogen und noch im Fliegen habe ich gedacht, das werden sie den Linken in die Schuhe schieben. Zitat Ende. Es war ein Albtraum. Süddeutsche Zeitung vom 12.12.2014. Renate Martinez sollte Recht behalten. Die Spuren waren noch nicht gesichtet, geschweige denn ausgewertet, da ließ der Bundeskanzlerkandidat von CSU-CDU, Franz Josef Strauß, die nächste Bombe platzen. Er bezichtigte die RAF des Anschlages und bot sich sogleich als der Mann an, der mit diesem Terror von links ein für allemal aufräumen würde. Sowohl die Bombe als auch die Rettervision passten in die Schicksalsinszenierung. Nur einer der Toten nicht. Bereits einen Tag später stand fest, dass sich auch ein Attentäter unter den Opfern befand, Gundolf Köhler. Seine persönliche und politische Biografie war nicht zu übersehen. Er hatte ein Hitlerbild über seinem Bett hängen. Die RAF verschwand, das Hitlerbild auch. Aus Gundolf Köhler wurde in den folgenden 2 Jahren ein junger, verwirrter Mann, ein Einzeltäter, der alles hatte, nur kein politisches Motiv. Das war dann auch das Ermittlungsergebnis, bis heute. Was macht also das Wiederaufnahmeverfahren so brisant, während gleichzeitig der NSU-Prozess in München läuft, der sich der lückenlosen Aufklärung der Mord- und Terrorserie des NSU verschrieben hat? Es gibt 3 Ebenen, die sich hier ineinander schieben und sich auf verblüffende Weise überschneiden. Erstens: Zeuginnen und Zeugen, Rechtsanwälte, Journalisten bezweifeln seit Jahren die Einzeltätertheorie und werfen den Ermittlungsbehörden vor, Spuren und Erkenntnissen nicht zu folgen, die einen neonazistischen Hintergrund belegen und die Beteiligung von mehreren Personen verifizieren. Zweitens: Während immer wieder unterschlagene Fakten und neue öffentlich werden, werden asservierte Beweise Zug um Zug vernichtet. Bereits ein knappes Jahr nach dem Oktoberfestanschlag werden 48 Zigarettenkippen aus Köhlers Auto entsorgt. Dann werden die sichergestellten Bombensplitter für eine spätere Beweiswürdigung vernichtet. Und als wären diese Straftaten im Amt nicht genug, verschwindet ein Arm auf unerklärliche Weise. Zitat: Die Bundesanwaltschaft bestätigte, dass keine Spuren des Attentats mehr vorhanden sind. Die Asservate wurden Ende des Jahres 1997 vernichtet, weil der Fall als aufgeklärt gilt und sämtliche Ermittlungen nach eventuellen Mittätern ergebnislos verlaufen sind, sagte Sprecher Frank Valenta. Zitat Ende, SZ vom 17.05.2010. Begleitend und unterstützend verschwinden Akten bzw. werden unter Verschluss gehalten. Drittens: Die Frage steht im Raum. Warum weigern sich staatliche Behörden so vehement dagegen, den neonazistischen Hintergrund dieses Anschlages aufzuklären? Gibt es etwas zu verteidigen, zu schützen, was weit über eine neonazistische Tat hinausreicht? Welches Motiv haben Politiker, Ermittler und Journalisten, die Einzeltäterthese zu decken? Warum wird bis heute jeder Zusammenhang zur neonazistischen Wehrsportgruppe Hoffmann und anderen paramilitärisch organisierten Neonazis, wie den deutschen Aktionsgruppen, geleugnet? Was macht also diesen neonazistischen Mordanschlag in München 1980 so brisant und aktuell? Der neonazistische Terroranschlag auf das Oktoberfest in München 1980 wirft lange Schatten, bis in die Gegenwart. Wer glaubt und hofft, vorsätzlich falsche Ermittlungen, Vernichtung von Beweisen, Falschaussagen im Amt, das Verdecken neonazistischer Strukturen und der politische und mediale Wille, all die zu schützen, beschreiben nur den NSU-VS-Komplex, der sollte sich in gutem Sinne desillusionieren lassen. Denn das, was, im besten Fall, als Ermittlungspannen, damals wie heute, ausgegeben wird, wird eben nicht durch bedauerliche Zufälle zusammengehalten, sondern durch die Zusammenarbeit aller Behörden und aller politischen Institutionen, die an der Nicht-Aufklärung beteiligt waren und sind. Die Hoffnung auf etwas Einmaliges, auf eine Vielzahl von Zufällen, dient vielleicht auch dem Schutz vor der Tatsache, dass dies eine lange ungestörte Kontinuität hat. Kaum eindringlicher lässt sich dies am Oktoberfestanschlag in München 1980 nachzeichnen. Aber es gibt noch eine viel wichtigere Überschneidung. Im NSU-Kontext kann man an Details belegen, wo und wie staatliche Behörden den Aufbau eines neonazistischen Untergrundes ermöglicht bzw. nicht verhindert haben. Ob diese vielen Puzzles ein Bild ergeben, ob sie nur spontan zusammenwirken oder eine Systematik abbilden, ist noch offen. Auch die Frage, ob und wann staatliches Handeln zentral veranlasst, koordiniert und gedeckt wurde, wie zum Beispiel die Aktenvernichtungen in allen Behörden ab November 2011. Die Linie zwischen aktiver Unterlassung und passiver Aktivierung eines neonazistischen Untergrundes, zwischen aktivem Gewährenlassen und direkter Unterstützung, ist im NSU-Kontext schwer zu ziehen, vor allem im Hinblick auf den Gesamtkomplex. Ganz anders sieht es hingegen mit dem neonazistischen Terror der 70er und 80er Jahre aus. Was auch damals als schriller Alarmismus und blanke Verschwörungstheorie abgetan wurde, trägt spätestens seit 2013 ein staatliches Hoheitssiegel. Seit über 40 Jahren wurden neonazistische Gruppierungen als legale und terroristische Variante gestärkt und gedeckt und in einem staatlichen Untergrund integriert. Dieser staatseigene Untergrund bekam den Namen Stay Behind. Bewaffnet, angeleitet und instruiert wurde er vom Bundesnachrichtendienst BND. Das hört sich auch heute noch ungeheuerlich an. Man fühlt sich gleichzeitig an die Banalität des Bösen, Hannah Arendt, erinnert, wenn man dazu die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Partei Die Linke liest, die im Plenarprotokoll 12.236 dokumentiert ist. Auch die parlamentarische Anfrage des Bundestagsabgeordneten André Hunko, Die Linke, Zitat, welche eigenen Anstrengungen die Bundesregierung in den letzten 20 Jahren unternommen hat, um die Beteiligung ihrer Behörden an weiteren Tätigkeiten der besagten Gladio Stay Behind-Truppe der NATO auszuschließen oder zu bestätigen, Zitat Ende, erklärte der Staatsminister Eckart von Kläden, Zitat, infolge der weltpolitischen Veränderungen hat der Bundesnachrichtendienst in Abstimmung mit seinen alliierten Partnern zum Ende des dritten Quartals 1991 die Stay-Behind-Organisation vollständig aufgelöst. Zitat Ende. Plenarprotokoll 17236, Anlage Nummer 15, Seite 64 vom 24.04.2013. Was hier in einem Satz ad acta gelegt wird, ist keine Verordnung für alte Glühbirnen, sondern die jahrzehntelange Zusammenarbeit von Neonazis und Geheimdienst mit einer Blutspur, die sich durch ganz Europa zieht. Ende der 50er Jahre wurde auf NATO-Ebene beschlossen, Faschisten in einem geheimen Programm zu bewaffnen und auszubilden, um sie als irreguläre Einheiten einzusetzen. Das Szenario, das die Wiederbewaffnung von Faschisten in Europa rechtfertigen sollte, ging von einem militärischen Überfall der Sowjetunion auf den friedliebenden Westen aus. Die Faschisten sollten darin die Aufgabe übernehmen, sich überrollen zu lassen, um dann hinter den Linien den kommunistischen Feind zu bekämpfen. Aus dieser Zeit stammt auch der Name dieses Programmes, Stay Behind. Dazu legte man über die ganze Bundesrepublik verteilt geheime Waffendepots an und unterrichtete die Neofaschisten in Techniken des Nachrichtenwesens und der Sabotage. In den 70er Jahren passte man das Bedrohungsszenario den veränderten Bedingungen an. Die Russen kamen nicht, aber der Feind, der die rote Gefahr ersetzen sollte, war schon da. Durch die zahlreichen Proteste und Bewegungen in Europa im Anschluss an die 68er-Revolten sah man Regierungen oder gar die kapitalistische Ordnung in Gefahr. Was mit legalen Mitteln nicht mehr unterdrückt werden konnte, sollte mithilfe dieser faschistischen Reserve bekämpft werden. In Italien bekam diese Form des Staatsterrorismus den Namen Gladio. Faschisten sollten durch gezielte Angriffe auf Antifaschisten und Antifaschistinnen die Linke schwächen und durch Anschläge auf linke Parlamentarier ein Klima schaffen, das der Regierung freie Hand dabei geben sollte, Schutzrechte außer Kraft zu setzen oder gar einen Militärputsch zu legitimieren, wie dies als Worst Case geplant war. Hunderte von Toten und Dutzende von Bombenanschlägen gehen auf das Konto dieser Stay-Behind-Operation. In einigen Ländern wurde die Geschichte dieses Staatsterrorismus politisch aufgearbeitet, zumindest in Angriff genommen, wie in Italien, der Schweiz und zuletzt in Luxemburg. Und in Deutschland? Hat die lapidare Erklärung der Bundesregierung aus dem Jahr 2013 Entrüstung, Empörung ausgelöst? Wurde auch nur einmal im Parlament die Frage laut gestellt, wer hat diesen Staatsterrorismus politisch befürwortet und gedeckt? Wer ist bis heute politisch und strafrechtlich dafür verantwortlich? Welche Terroranschläge tragen die Handschrift von Stay Behind? Dabei geht es nicht nur um den Oktoberfestanschlag in München, sondern auch um das Attentat auf einen jüdischen Buchhändler in Nürnberg 1980 oder den Brandanschlag auf das jüdische Altersheim und Gästehaus in München 1970, bei dem 7 Menschen ermordet wurden. Anschläge, die bis heute unaufgeklärt sind. Auch wenn die Entscheidung der Bundesanwaltschaft gut tut, die Ermittlungen im Fall des Oktoberfestanschlages 1980 wieder aufzunehmen, so wundert doch sehr, dass mit keinem einzigen Wort ein möglicher Zusammenhang zu besagten Stay-Behind-Terrorgruppen hergestellt wird. Die Frage, wer hat diesen Staatsterrorismus ermöglicht und gedeckt, ist nicht nur im Hinblick auf diesen staatseigenen Untergrund von grundsätzlicher Bedeutung. Nicht minder wichtig wäre es, öffentlich und vernehmbar die Frage zu beantworten, warum wurde die Einzeltäterthese bis zuletzt auf Teufel komm raus verteidigt? Wohin kommt man, wenn man den zahlreichen Spuren zu weiteren Neonazis folgt? Wenn heute unbestritten ist, dass Neonazis vom deutschen Auslandsgeheimdienst BND in Stay-Behind-Operationsgruppen organisiert wurden, dann ist es Aufgabe dieses Geheimdienstes und dieser Bundesregierung, im Detail zu belegen, woran sich diese Terrorgruppen beteiligt haben, woran sie nicht beteiligt waren. Kann es also sein, dass die Einzeltäterthese nicht von Fakten gedeckt wird, sondern einzig und allein von dem geballten Willen, den Weg zu Mittätern zu versperren, die in Verbindung zu Stay Behind stehen? Ja. Gundolf Köhler war nur in den Augen der Ermittlungsbehörden ein Unpolitischer. Um diese Lüge nicht zu gefährden, war man bereit, selbst die Beweislage zu manipulieren. Zitat: In Gundolf Köhlers Zimmer in Donaueschingen fanden die Polizisten seinen Viking-Jugendausweis und ließen ihn liegen. Zitat Ende. Vernichtete Spuren, Ermittlungsfehler mit Tradition, Bayerischer Rundfunk vom 31.01.2015. Auch seine engen Verbindungen zur neonazistischen Wehrsportgruppe Hoffmann WGH waren den Ermittlern bekannt, was auch zahlreiche Zeugen zu Protokoll gegeben hatten. Diese Begeisterung ging so weit, dass er selbst eine Wehrsportgruppe im Raum Donaueschingen gründen wollte. Bundestagsdrucksache 18/3117, Seite 17. Er war nicht alleine am Tatort. Zeugen hatten mindestens 2 weitere Personen an jenem Mülleimer gesehen, in dem die Bombe platziert worden war. Eine Zeugenbeobachtung, die so präzise war, dass sie auch von einem Streit zwischen 3 Personen berichten konnte. Der ehemalige Beamte, der sich jetzt als Zeuge bei Rechtsanwalt Dietrich meldete, würde nicht nur die bisherigen Zeugenaussagen bestätigen, er würde den Tatablauf um ein entscheidendes Puzzle ergänzen. Der Beamte war am Tag des Oktoberfestanschlages mit 5 weiteren Arbeitskollegen auf dem Weg zur Wiesen. Kurz vor der Detonation standen sie zusammen vor dem Ausgang des Oktoberfestes. In dieser Zeit beobachtete er einen, Zitat, jungen Mann, der zunächst zu einem schwarzen Auto gegangen sei, das am Bavaria-Ring geparkt war. Darin sollten vorne zwei, hinten mindestens eine Person gesessen haben. Mit diesen habe er durch das heruntergekurbelte Fenster gesprochen. Dabei sei der Mann, den er bis heute sicher für Gundolf Köhler hält, zu jenem Papierkorb gegangen, in dem dieser den Ermittlungen zufolge die Bombe zündete. Zitat Ende. Süddeutsche Zeitung vom 8.12.2014. Kurze Zeit später detonierte die Bombe. Dass der Beamte diesen Anschlag überlebt hatte, verdankte er einer Person, die vor ihm stand und durch die Wucht der Explosion auf ihn fiel und wenig später an den schweren Verletzungen starb. Diesem tragischen Umstand verdankt er, dass ihn nur einige Metallsplitter trafen, die er bis heute mit sich herumträgt. Genauso lang trägt er den Ärger mit sich herum, dass seine damaligen Aussagen keinen Eingang in die Ermittlungen gefunden hatten. Im Gegenteil, sie störten nur. Zitat: Doch jetzt will er sich mit dem Vergangenen auseinandersetzen, damit den 13 Toten und 211 Verletzten des Anschlages mit einer neuen Suche nach den Hintergründen der Tat Gerechtigkeit widerfahren kann. Zitat Ende. Siehe oben. Lassen sich seine Aussagen verifizieren, dann müssten Polizei und Staatsanwalt die Frage beantworten, warum sie diesen Aussagen, die der Beamte bereits damals gegenüber der Polizei gemacht hatte, nicht nachgegangen sind. Außerdem müssten sie eine Erklärung dafür finden, warum sich nach Kenntnis des Rechtsanwaltes diese Aussagen nicht mehr in den Ermittlungsakten finden, was einer Manipulation von Ermittlungserkenntnissen gleichkäme. Auch die Spezifika der Bombe könnten zu Mitwissern führen. Belegt ist, dass es sich um militärischen Sprengstoff handelte. Genau dieser Spur ging ein Frontal-21-Beitrag vom 25.03.2014 nach. Zitat: Am 27. September, einen Tag nach dem Anschlag in München, sagten zwei deutsche Rechtsextremisten bei der bayerischen Polizei aus. Sie wiesen auf einen Gleichgesinnten hin, auf Heinz Lemke, einen Förster aus Uelzen. Die Neonazis machten klare Angaben. Herr Lemke zeigte uns verschiedene Sprengstoffarten, Zünder, Lunten, Plastiksprengstoff und militärischen Sprengstoff. Er sagte uns, dass er mehrere Waffenverstecke im Wald habe. Zitat Ende. Obwohl die Ermittler sowohl von diesen Aussagen wussten, als auch Kenntnis davon hatten, dass Heinz Lemke enge Kontakte zur WSG Hoffmann, Taz vom 7.8.2019, und zu verschiedenen neonazistischen Organisationen hatte, unternahmen sie lange nichts. Ein Jahr später, im Oktober 1981, wurde man, dank eines Waldarbeiters, rund um die Försterei Lemke fündig. Auf über 30 Erddepots verteilt wurden unter anderem 156 Kilo militärischer Sprengstoff, 230 Kilo Sprengkörper, 256 Handgranaten, 50 Panzerfäuste entdeckt. Heinz Lemke arbeitete anhand einer von ihm selbst erstellten Liste beim Auffinden dieses Waffenlagers bereitwillig mit, bis auf ein Depot, das die Nummer 82 trug. Zitat: Er verweigerte die Lokalisierung eines als Depot 82 bezeichneten Verstecks, weil dessen Inhalt geeignet sei, andere Personen zu belasten. Dieses Versteck konnte nicht gefunden werden. Zitat Ende. Bundestagsdrucksache 18/3117, Seite 7. Liest man die Antwort der Bundesregierung aufmerksam, müsste man doch die Frage stellen: Warum wurde das Depot 82 nicht gefunden? Denn selbst wenn Herr Lemke hier nicht mitgearbeitet haben soll, wäre es doch ein leichtes, anhand der Liste und der dort verzeichneten Lokalisierungsdaten das Depot zu finden. Hatten der Neonazi Lemke und die Ermittler ein gemeinsames Interesse daran, genau jenes Depot nicht zu finden, das zu weiteren Beteiligten führen würde? Die Spekulation darüber könnte sehr schnell beendet werden, indem man die Liste öffentlich zugänglich macht und dabei von unabhängigen Gutachtern überprüfen lässt, ob an diesem Originaldokument Manipulationen vorgenommen wurden. Wer dermaßen kalkuliert kooperiert, hat nicht mit dem Leben abgeschlossen. Genau das soll aber passiert sein. Zitat: Nach seiner Verhaftung kündigt Lembke an, seine Hintermänner zu nennen. Doch dann fand man ihn erhängt in seiner Zelle. Siehe oben. Wenn man sich die Dimension dieser paramilitärischen Anlage vergegenwärtigt, dann deckt sich all das mit der Infrastruktur der Stay-Behind-Operationen, die für Sabotageaktionen, clandestine Waffen- und Sprengstoffdepots angelegt hatten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Lembke nicht nur für Neonazis, sondern im Auftrag des BND dieses Depot angelegt hatte, ist naheliegend. Dann war er auch Angestellter dieser staatlichen Terrorgruppen. Aus diesem Grunde wurde in der Kleinen Anfrage, Bundestagsdrucksache 18/3117, auch die Frage gestellt, welche Beziehungen Heinz Lembke zu Stay Behind Operationsgruppen unterhielt. Die Antwort darf man als vorsätzliche Lüge bezeichnen. Zitat: Zu dieser Frage liegen der Bundesregierung keine Informationen vor. Zitat Ende, Seite 14. Denn bei der nächsten Frage, ob Heinz Lembke als V-Mann oder auf eine ähnliche Weise für den Geheimdienst tätig war, schnellten die Schutzinteressen des Staates so dermaßen in die Höhe, dass die Rechte des Parlaments darunter begraben wurden. Dabei greift die gängigste und auch hier lang ausgeführte Schutzbehauptung, man habe gegebenenfalls die Unversehrtheit eines V-Mannes zu schützen, nicht wirklich. Er ist bereits sehr lange tot. Was vielmehr bis heute gedeckt wird, sind staatsterroristische Strukturen. Ob sich hier ein Kreis schließt, kann unter anderem der BND bzw. das Bundeskanzleramt beantworten, indem sie alle Unterlagen zu Stay Behind freigeben und endlich Aufklärung darüber betreiben, welche Neonazis und welche neonazistischen Organisationen in ihrem staatseigenen Untergrund integriert waren. Dazu zählt auch, die politische und juristische Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die Bundesregierung bis heute keine Ahnung habe, was mit dem Waffenarsenal passierte, als man Ende 1991 Stay Behind für aufgelöst erklärte. Wenn statt Sabotage der Ermittlungen Aufklärung betrieben werden würde, könnte anhand der Stay-Behind-Akten auch geklärt werden, ob die von Lembke angelegten und verwalteten Waffendepots zum Bestand dieser staatsterroristischen Struktur gehört haben. Der Nebel, der über dem Oktoberfestanschlag liegt, ist kein Naturereignis. Die Bundesanwaltschaft hat vor über 15 Monaten an das Bundeskanzleramt, den Bundesnachrichtendienst und den Inlandsgeheimdienst VS eine lange Liste an Suchbegriffen geschickt. Zitat: Von Karl-Heinz Hoffmann, dem Anführer der paramilitärischen Wehrsportgruppe Hoffmann, mit der Gundolf Köhler trainierte, bis hin zum Neonazi Heinz Lembke, der in Verdacht stand, den Sprengstoff für das Attentat geliefert zu haben. Lembke erhängte sich in seiner Zelle, kurz bevor er vor einem Staatsanwalt aussagen sollte. In seinen Akten steht der Sperrvermerk nur zum Teil gerichtsverwertbar, was auf eine V-Mann-Tätigkeit schließen lässt. Zitat Ende. Süddeutsche Zeitung vom 12.05.2016. Die Bundesregierung hat bereits geantwortet und sich geweigert. Sie untersagt es, die Klarnamen der V-Leute zu nennen, die möglicherweise zur Tataufklärung beitragen könnte. Zitat: Weil angeblich immer noch Leib und Leben der früheren V-Leute bedroht sein könnten. Zitat Ende. Siehe oben. Dass Leib und Leben von betagten V-Männern schützenswerter sind als die Aufklärung eines neonazistischen Terroranschlags, ist heute keine Aufregung mehr wert. Auch der BND hat Medienberichten zufolge Akten geliefert, wobei das Wichtigste fehlt: die Namen der V-Leute, Sie sind geschwärzt worden. Die abgestufte Aufklärungssabotage komplettiert der Inlandsgeheimdienst. Er sucht bis heute nach den angeforderten Akten. Das liegt wahrscheinlich am Nebel. Wolf Wetzel, Rechtsstaat im Untergrund, Big Brother, der NSU-Komplex und notwendige Illoyalität. Papirossa Verlag, Köln, 2015, 218 Seiten. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.